Ja, guten Abend. Ich bedanke mich zunächst mal für Ihre wirkliche interdisziplinäre Neugierde, die mich hergebracht hat. Ich komme aus dem Bereich Cognitive Science, arbeite an der Cognitive Science Plattform in Wien. Anders als im Programm übrigens vermerkt, da war ich früher, aber. Und möchte Ihnen einen Überblick über mein Forschungsthema bieten. Und hoffe natürlich, dass wir in irgendeiner Form in einen fruchtbaren Dialog auch treten können über gewisse Ähnlichkeiten oder gewisse Rahmenthemen. Ich spreche zur Expertise für Interaktionsmanagement. Und unsere Forschungsbereiche beinhalten einerseits zwei Formen des Paartanzes, die werden Sie nachher eingehend sehen. Sie beinhalten Kampfkunst im spezifischen Aikido, das ist eine weiche Form der interaktionsorientierten Kampfkunst, ähnlich wie Judo. Und zwei Bereiche, die Ihrem Bereich am ähnlichsten sein dürften, weil sie in irgendeiner Form was mit Salutogenese zu tun haben, obwohl man sich nicht Heiler nennt in Österreich in dem Bereich, nämlich Körperarbeit. Und wir beforschen in dem Bereich einerseits ein TCM-basiertes System namens Shiatsu, Sie werden sicher davon gehört haben, und zweitens eine Disziplin namens Feldenkrais, das ist eine neuromuskuläre Form der Didaktik, wenn man das so nennen will. Mit der Fragestellung, was gehört dazu? Die gute Botschaft ist jetzt, dass in Wirklichkeit Sie alle Experten für das Thema sind und zwar eigentlich in Wirklichkeit schon mit 4 Jahren sehr, sehr gut drin waren und in der Volksschule schon absolute Experten, nämlich Alltagsinteraktion mit anderen Menschen. Das ist sozusagen eines der Erfolgstickets unserer Spezies letztlich. Und etwas, was wir natürlich in spezifischer Form in Disziplinen kultivieren später, wenn wir erwachsen sind, aber es liegt uns ganz tief im Blut. Und die Grundfragestellung ist, was befähigt uns dazu? Und die zweite Grundfragestellung ist, wie ist es mit der Frage des sogenannten impliziten und körperlichen Wissens? Also das kennt auch wiederum jeder. Wie ist es mit dem Schuhbinden? Wie ist es mit dem Autokuppeln? Ja? Wie ist es mit dem Ausweichen am Gehsteig zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die sind nicht einfach. Ja? Nur wir haben sie so tief im Blut, dass sie in unserem Körper verschwunden sind, quasi, in unseren Muskeln verschwunden sind. Und die Frage, die in meiner Forschung zugrunde liegt, ist, wie kann man Aufschluss kriegen über diese Form von Wissen, Schrägstrich Kompetenz, Schrägstrich Fertigkeit, wenn man so will. Ich werde kurz zu Methoden was sagen, mit denen wir forschen, und dann einen großen Überblick machen. Zu verschiedenen Formen von Fertigkeiten. Ja. Jetzt werden Sie sich vielleicht noch fragen, warum beforscht man überhaupt so ein exotisches Thema? Ich glaube, die Antwort kann man auf zwei Ebenen geben. Zum einen sind, wenn man zum Beispiel mit Tango-Tänzern arbeitet, wie ich es tue, kann man das sehr ähnlich verstehen, wie Sie das mit einem Modellorganismus beschreiben würden. Das heißt, man kann über diese Form von System, über Systemfunktionen generell sehr viel lernen und sie sind in diesen Systemen sehr explizit machbar. Ja. Das ist gut und wirkt weit über diesen Bereich hinaus. Der zweite Grund hat damit zu tun, dass man wirklich spezifische Formen von Expertise näher verstehen kann, die auch durchaus obwohl sie hier ja sozusagen sportlich, künstlerisch sind, in einem starken Nahverhältnis stehen, auch zu professioneller Expertise. Und in der Tat lese ich auch ganz viel zu angewandter Psychologie, zum Beispiel im Umgang von Krankenpflegern, Feuerwehrmännern, Militärs und Ähnlichem. Also welche Fertigkeiten die besitzen, das ist durchaus ein verwandtes Thema. Und da hoffe ich auch, dass wir in einer Diskussion anknüpfen können werden. Gut. Kurzer Überblick, wie ich dorthin gekommen bin. Ich war früher Linguist und habe mich begonnen zu fragen, wie Tango-Lehrer agieren, wenn sie sozusagen wollen, dass man eine bestimmte Geometrie oder Vektoren in den Körper hineindenkt. Ich habe selber begonnen, damals Tango zu tanzen und damit ist das Thema entstanden. Da geht es um Bewegungswissen, also Aktionswissen. Sehr schnell ist aber auch ein großes Interesse an sensorischen Fertigkeiten dazugekommen, weil Handeln und Spüren sowieso in ständigen Kaskaden miteinander funktionieren. Und es hat uns dann natürlich interessiert, wie sind diese Sachen verschränkt, wenn zwei Leute miteinander in Kopplung treten. Ja? Und wiederum, das Beispiel ist ganz alltäglich. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem engen Korridor und eine Person kommt Ihnen entgegen. Ja? Es gibt unterschiedliche Dynamiken. Es gibt zum Beispiel die Dynamik, auf 5 Meter schauen wir uns in die Augen und es ist glasklar, ich gehe hier, Sie gehen dort. alles einfach. Ja, es gibt diesen Moment der klaren Kommunikation und wir wissen nicht genau warum. Es gibt aber auch was anderes. Wir sind ein bisschen versunken und dann plötzlich beginnen wir uns zu spiegeln und keiner will das, aber es organisiert sich das System in einer Weise, dass wir nicht rauskommen eine kurze Zeit und wir müssen das reparieren sozusagen. Ja? Und genau mit diesen Formen von Dynamiken haben wir zu tun und die auf einer ganz feinen zeitlichen Ebene zu modellieren. Gut, dann haben wir auch mit der Sportwissenschaft ein bisschen gearbeitet, biomechanisch, das zeige ich Ihnen dann kurz später. Und aktuell machen wir sowas wie simulative Experimente in Workshops mit Experten, wo wir zum Beispiel uns auch die Freiheit herausnehmen, denen kleine Aufgaben zu stellen, die etwas schwieriger machen. Zum Beispiel flüstern wir jemandem ins Ohr, boykottiert einen Partner ein bisschen und wir schauen dann, ob sozusagen der Unterschied auf der feinen Ebene die Gesamtdynamik beeinträchtigt und wenn ja, wie. Gut, also es geht eigentlich um ein Sammelsurium an unterschiedlichen Fertigkeiten. Zunächst mal das, was der individuelle Körper können muss. Also die Handfertigkeit oder Bewegungsfertigkeit, zum Beispiel beim Chirurgen sicher, auch ist eine gute Basis, aber natürlich nicht ausreichend. Ja, es bedarf genauso der Fähigkeit, sich mit anderen in Mikrozeit koordinieren zu können, sodass das zusammenpasst, was man macht. Ja. Sonst komplementär ist meistens. Und später, wenn wir uns dann Experten anschauen, wie sie sich weiterentwickeln, stellt man auch fest, sie werden zunehmend flexibler und variabler und können feiner auf Kontexte reagieren. Ja, das hat sowohl den Aspekt der Adaptivität und es hat auch manchmal den Aspekt der Kreativität, dass man wirklich eigentlich Neues schafft innerhalb seiner Form der Expertise natürlich. Ja. Da geht es um schnelle Entscheidungen, flexible Entscheidungen. Und alle diese drei Dinge kommen in diesen Bereichen, die wir beforschen, zusammen und bauen aufeinander auf, wenn man das so sagen möchte. Ein theoretischer Schlüsselbegriff dazu ist die Korregulation. Das bedeutet genau das, was ich jetzt mit dem Spiegelkorridorbeispiel geschildert habe. Man ist face to face in so einer flüssigen Kopplung miteinander verbunden, sensorisch, durch Berührung oder auch durch Fernsinne. Das Ganze funktioniert sehr, sehr kontinuierlich, meistens körpersprachlich kontinuierlich, also im Sprechen. Im Sprechen spricht man von Turn-Taking. Ich sage was, dann sagen Sie was, dann wieder ich. Ja. Aber auf diesem anderen Back-Channel, der ständig läuft, körpersprachlich, sind wir natürlich ständig miteinander verschränkt und reagieren darauf, was wir wahrnehmen, während wir tun. Ja. Das heißt, es gibt so eine Art Resonanzschleife zwischen zwei Körpern, die in beide Richtungen läuft. Und über diese Resonanzschleife wird auch ausgehandelt, was passiert. Also Korregulation ist der Gegenbegriff zu skripthaftem Handeln, wenn man so möchte. Also es ist nicht vordefiniert, was passiert, sondern im Tun entsteht das, was zu tun ist, sozusagen. Natürlich innerhalb gewisser Rahmensetzungen, klarerweise. Und man bezieht sich natürlich auf sich selbst, aber immer auch auf das Ganze. Man reguliert immer das Ganze mit, natürlich. Und das macht auch Experten aus, dass sie das gut können. Wo das beforscht wird, sage ich jetzt nicht viel. Das ist in der Entwicklungspsychologie, Sportwissenschaft und anderen Bereichen gibt es ganz viel dazu aktuell. Und dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, möchte ich Ihnen gern Tango Argentino vorstellen. 2, 3 Minuten, dass Sie ein bisschen eintauchen können sensorisch. Gucken wir mal, ob es klappt. Es tut sich schon ein bisschen was. Jetzt aber. Was Sie hier sehen, ist eine Interaktionsform mit einem Führenden und einer Folgenden. Die sind sehr gut synchronisiert miteinander und machen beide interessante Dinge. Allerdings auf eine Art, dass er entscheidet, was passiert, deswegen führen. Ja. Man kann sich das so vorstellen, ein bisschen zugespitzt, dass die Frau hier ein lebendes Musikinstrument für den Mann ist. Es übertreibt jetzt ein bisschen dieser Vergleich, aber er leitet Signale durch sie hindurch und sie drückt sie aus. Mit kleinen eigenen Formen von Kreativität. Und Sie sehen eine Vielfalt von unterschiedlichen Bewegungen. Sie macht das übrigens nicht aktiv, sondern sie macht das, was diese Beinschwinger zum Beispiel, macht sie durch Weiterleitung von Energie, die sie empfängt durch ihren Körper. Und Sie sehen, es gibt pro Sekunde 2, 3, 4 unterschiedliche Einheiten. Das heißt, das passiert alles sehr, sehr schnell. Es passieren in Echtzeit viele Entscheidungen vom Führenden hier. Das ist nicht vorher abgemacht und das ist nie, der hat es auch nicht vorher gewusst, was er machen wird. Der entscheidet das wirklich im Moment, in dem Fall zumindest, wie es ihm zur Musik gut erscheint. Jetzt spielen sie ein bisschen sozusagen, ein bisschen aushandeln. Das Timing immer sehr genau komplementär ist, aber die Dinge, die sie tun, sind unterschiedlich. Meistens zumindest. Selbst beim Gehen geht er vorwärts und sie rückwärts zum Beispiel. Und wenn Sie aufgepasst haben, werden Sie auch sehen, es kommen viele Elemente wiederholt vor natürlich. Also er schöpft natürlich aus einer Art Grammatik oder Vokabular in dem Fall eigentlich. Genau. Eso heißt auf Spanisch so, das war's. Sehr gut. Sie haben ihn gelobt sozusagen. Ja. Ich hoffe, das wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren, dieses andere. Jetzt wollte ich Ihnen nämlich ein bisschen Methoden zeigen, wie wir es beforschen. Das ist eine unserer Methoden, die wir verwendet haben mit Sportwissenschaftlern gemeinsam. So, jetzt sehen Sie ein bisschen was. Ja. Sie sehen hier, die Tänzer wurden mit Leuchtmarkern beklebt und Hochfrequenzkameras filmen das. Man kann daraus ein Körpermodell erstellen, das dann alle Stückchen spielt. Man kann Winkelgeschwindigkeiten, Distanzen und so weiter alles auslesen, wie es einem Spaß macht sozusagen. Das ist sozusagen die objektive dritte Person. Methodik auf der einen Seite, die wir teilweise anwenden, und stärker arbeiten wir aber mit Methoden, die auf subjektive Formen von Wissen zugreifen. Jetzt steigen wir wieder ein. Da gibt es bestimmte Formen des Interviewens, die dialogisch funktionieren, wo der Interviewer die Aufmerksamkeit des Interviewten stabilisiert auf einen ganz kurzen Moment, oft nur eine, zwei Sekunden, und man bleibt ganz lang beim Thema, eine halbe Stunde zum Beispiel, oder unser Rekord war 5 Stunden für 2 Sekunden eigentlich, und es hat was hergegeben. Ja. Um diese Aufmerksamkeit zu entfalten für den Moment und zu schauen, wie sind die feinen Strukturen da drinnen. Es wird immer nach wie und nie nach warum gefragt. Man vermeidet auch Erzählungen, Assoziationen, sondern bleibt wirklich bei diesem sensorischen Erleben im Moment. Das ist ganz zentral für die Methode. Und geht sozusagen vom Allgemeinen ins Spezifischere, in dem Sinn, dass man zuerst den Gesamtverlauf abbildet und dann sozusagen immer feiner in Einzelphasen hineingeht. Das kann dann in so einer Partitur resultieren. Und man hebt dabei sozusagen diesen Schatz an implizitem Wissen. Bei Experten ist der oft auch gar nicht so implizit, sage ich jetzt mal in Klammer dazu. Und was dann analytisch passiert, nochmal illustriere ich Ihnen in einem zweiten Beispiel von Kontakt-Improvisationstänzern, die hier völlig frei improvisieren. Das ist ein viel freieres System als Tango. Das kommt aus dem modernen Tanz. Und sie machen hier etwas, worüber sie beide gesagt haben, das ist ihnen sehr leicht gefallen, es war ungeplant und es ist zufällig passiert. Ja. Und keiner hat das Gefühl gehabt, er hat das ausgelöst, interessanterweise, sondern was passiert ist, sie haben sich gegenseitig hochgeschaukelt, wenn man so will. Ja, sie hat zuerst, geht mit dem Kopf hier runter in seine Hüfte, jetzt gleich, und stellt einen Anker dar. Dieser Anker ermutigt ihn, sozusagen in diese Skifahrerhocke zu gehen, nach hinten, und dadurch Energie aufzubauen, nämlich zentrifugale Energie. Und während er das macht, spürt er, dass sie ihre Bauchmuskeln anstrengt und sich aufzurichten beginnt, und das ermutigt ihn erst, vollständig aufzustehen. Das heißt, hätte er das nicht gespürt in diesem Moment, dass sie aktiv mit dem Bauch was tut, wäre er in dieser Position verharrt und vielleicht hätte sie abgelegt oder so, ja, und wäre nicht weiter hochgegangen. Und diese enge, interessante Verschränkung dieser Mikrohandlungen führt tatsächlich zu so einem Effekt, den wir auf Englisch dann immer beschrieben haben als wasn't me, so, also ich weiß nicht, sondern es ist irgendwie eine Form von interaktiver, emergenter Entscheidungsbildung sozusagen. Auf das gehe ich jetzt nicht näher an. Sie sagen, ich zeige Ihnen nur, dass man das so modellieren kann. Und schließe damit den Methodenteil ab. Jetzt geht es um die zweite Frage. Welche Bereiche will man überhaupt verstehen, wenn man ein Fertigkeitssystem abbilden möchte? Ja? Ich möchte zwei große Unterscheidungen vorwegtreffen. Die eine hat damit zu tun, es gibt zwei verschiedene Zeitebenen. Es gibt Dinge, die Experten immer im Hintergrund machen, wofür sie ständig bereit sind oder was sie auch ständig tun. Zum Beispiel Informationsfluss herstellen mit jemandem anderen. Ja? Das ist auch eine Handlung, die fällt aber nicht auf. Sie fällt nur auf, wenn sie wegfällt. Und es gibt natürlich eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Mikrohandlungen, die eingebettet sind in diese höhere Zeitebene. Das ist die eine wichtige Unterscheidung. Und die andere wichtige Unterscheidung befasst sich damit, bezieht sich die Handlung auf mich selber, strukturiere ich mich selbst, oder bezieht es sich auf unsere Relation zueinander. Ja? Die Einzelpunkte brauchen Sie jetzt nicht lesen, das kommt alles. Ich bringe Ihnen ein Tango-Beispiel dazu. Ja. Ein Tango-Schritt dauert ungefähr eine Drittelsekunde, maximal eine halbe Sekunde. Der Punkt ist, es muss gut verbunden sein. Man kann nicht die Einzelhandlungen, die man kennt, abspulen, wenn man weiß, jetzt kommt ein Tango-Schritt. Warum ist das so? Der Führende darf nicht auf die Zehen der Folgenden draufsteigen. Das heißt, es muss ein Raum für ihn freigemacht werden, bevor dieser Schritt passiert. Ja, da muss schon eine Freiheit sein. Und sie soll aber auch nicht davonlaufen, man soll ihn nicht mitziehen. Ja. Wie geht das? Ich zeige es Ihnen jetzt als Tango-Tänzer in beiden Rollen sozusagen, simulativ. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht so am besten. Also wenn ich jetzt in der führenden Rolle bin, dann stehe ich so da und bin neutral und beginne dann eine kontrollierte Labilität hier in der Hüfte zu erzeugen. Das ist eine ganz kleine Bewegung. Diese Bewegung macht auf dieser Seite etwas Interessantes. Die macht kommunikativ das hier, dass mein Fuß nach hinten in Bereitschaft geht, das heißt, der Platz wird frei dadurch, nur durch diese kleine Labilität. Dann geht es weiter, Labilität und der Schritt erfolgt. Andere Rolle, so. Bein streckt sich weiter und so, eine verbundene Bewegung. Das heißt, das muss in dieser Drittelsekunde muss das ganz fein koordiniert sein. Das trifft auf viele Handlungen auch außerhalb vom Tango zu. Das ist sicher auch in Ihrem Berufskontext. Ja, also Mikrotiming muss reguliert sein. Es gibt bestimmte Wahrnehmungsauslöser, die phasische Mikrohandlungen anleiten in dieser Kopplungsschleife. Und man kann sich das so vorstellen, um aus der Robotik zu entlehnen, dass beide nach bestimmten Steuerregeln handeln. Ja? Das sind so je mehr, desto Regeln. Je mehr Labilität ich spüre, desto mehr dehne ich mein Bein nach hinten aus. Die sind rollenspezifisch in dem Fall und in vielen anderen Fällen, aber sie sind komplementär. Das heißt, es funktioniert ganz robust als ein Gesamtsystem, was man sehr schön sehen kann, auch wenn man hier sich Motion Capture Daten anschaut. Hier würden Sie sehen, dass mehrere Schritte hintereinander immer genau das gleiche Profil haben. Also es geht, ja, sehr gut. Danke, haben Sie besser aufgepasst als ich. Sind auch die Geschwindigkeiten aufgetragen hier. Das heißt, die Verhaltensform ist robust, aber rollenspezifisch. Eine zweite Form von Koordination, die man auch als Steuerregeln betrachten kann, kann durchaus lockerer vonstatten gehen. So, jetzt haben wir es. Das ist Kontaktimprovisation wiederum. Die Einschränkung, an die Sie sich halten, ist das Konzept von Rolling Point, das heißt, es ist die Idee, man rollt über eine bestimmte Linie, die sich aber am Körper bewegt. Ja. Das erlaubt viele Möglichkeiten, aber wie geht das jetzt nun? Ja? Es gibt wieder zwei simple Steuerregeln. Die eine Steuerregel besteht darin, zu versuchen, das Druckempfinden immer perpendikular sozusagen zur Körperoberfläche zu belassen. Wenn beide das machen, ist fast alles geleistet. Und in Situationen, wo man nicht am Boden ist, muss man eine zweite Regel beachten, nämlich gleich viel Kraft abzugeben, wie einem entgegengeschickt wird. Und mit Kombination dieser beiden Regeln kann man sehr frei alles Mögliche dann hier improvisieren sozusagen. Man kann sich das mit mehreren Steuerregeln auch so wie ein Mischpult vorstellen, so ein Mischregler, wo man verschiedene Sachen zusammenspielt und abstimmen muss. In der Kognitionswissenschaft wird das oft als Soft Assembly von bestimmten Handlungslösungen bezeichnet. Man könnte das jetzt an diesem Beispiel illustrieren. Ich gehe jetzt nicht noch auf ein nächstes Beispiel ein. Ich hole Ihnen den Sukkus aus diesem Beispiel. Ja. Der Punkt ist, um diese komplexe akrobatische Form zu machen, muss man mindestens 5 Sachen gleichzeitig steuern können. Und diese 5 verschiedenen Sachen sind aber in Wechselwirkung zueinander. Das heißt zum Beispiel, wenn sich das Gewichtsteilen ändert, dann kann das Auswirkungen haben auf die Trajektorie zum Beispiel. Und man muss bestimmte Wechselwirkungen respektieren zwischen diesen Steuerregeln. Das ist sozusagen das ist auch ein Grund, warum Robotik solche Probleme hat, eigentlich menschliches Handeln nachzubauen schlussendlich, weil eben wir sehr, sehr gut sind, dieses Echtzeitbalancieren von Constraints hinzukriegen. So, jetzt komme ich zu einem zweiten wichtigen Thema, nämlich überhaupt diese Resonanzschleife herzustellen im Paar. Ja? Also ständige Information zu gewährleisten, ist auch eine wichtige Aufgabe und die beinhaltet in unseren Disziplinen unter anderem das Hineinspüren in einen zweiten Körper. Im Sinn einer gegenseitigen Einleibung könnte man sagen. Das kann man gut im Aikido illustrieren, wo man wirklich durch die Kontaktfläche ins Körperzentrum des anderen hineinspürt und dieses Körperzentrum kontrollieren kann. Um das geht es nämlich. Bevor man das nicht spürt, dass man das Körperzentrum des anderen kontrolliert, kann man auch nicht gewinnen, sozusagen. Im Tango ist es ähnlich übrigens. Das ist mal eine Geschichte, die man herstellen muss, also diese Resonanzschleife. Dann die zweite Geschichte sind Hintergrundfaktoren, die gewährleistet sein müssen. Zum Beispiel im Tango sagen Lehrer oft, stell dir vor, dein Brustbein leuchtet zum Brustbein der Partnerin hin. Ja? Und die sollen immer aufeinander leuchten sozusagen. Ja? Das ist normalerweise im Gehen einfach, wie ich es vorher gezeigt habe, aber es gibt Situationen im Tango, wo es ein bisschen schwierig wird. Zum Beispiel Situationen, wo ich so stehe. Ja? Da will meine Hüfte in diese Richtung gehen und hier ist meine Partnerin. Ne? Und trotzdem versuche ich, hier verbunden zu bleiben. Das hat was mit der Informationsleitung zu tun. Das heißt, es muss dieses Grammatikgesetz sozusagen ständig gewährleistet sein, sonst spürt man spürt den anderen nicht mehr. Quasi. Und das haben wir auch ganz gut messen können übrigens in Motion Capture Daten. Diese Präzisionsausrichtung. Und die gleiche Präzisionsgeschichte ist auch auf der eigenen Körperebene. Also ein Tango-Tänzer wird nie so stehen und nie so stehen. Der wird immer schön aufrecht stehen und das wird so im Raum wandeln, sozusagen, diese Achse. Ja. Das kann man gut messen. Kurzes anderes Beispiel, ideale Distanz im Aikido. Gehe ich gar nicht näher darauf ein. Weiteres Beispiel, Arbeiten aus der Körpermitte im Shiatsu. Das ist übrigens ganz viel in Körperdisziplinen so, dass man nicht mit Kraft arbeitet, sondern mit Einsatz seines kontrollierten Gewichts, das man über den Fokuspunkt hält, sozusagen. Ein wichtiger Befund über die Strategien von Experten ist, dass sie nicht nach diesem althergebrachten Modell arbeiten, wahrnehmen, entscheiden, handeln. Das ist definitiv zu simpel, weil es zu linear ist. Und es stellt auch nicht in Rechnung, dass es sehr nützlich ist, mal etwas zu tun. Zum Beispiel, ich nehme einen Bauklotz, ja, dann ich überlege mir nicht, wo ich den Bauklotz dann genau hineinpasse, sondern ich greife ihn an, ich drehe ihn und schaue dann, passt das näher oder lege ihn zurück. Ja. Das machen schon kleine Kinder so. Das ist eine sehr interessante Strategie, weil es den Gedächtnisaufwand minimiert und man benutzt dabei generative Handlungen, sogenannte, um Feedback zu erzeugen, das einen weiterbringt. Quasi, ja. Das kann man sich so vorstellen wie in der Grafik. Und beforscht wurde das mit Tetris-Spielen, aber nachdem wir mit Videos Probleme haben, offensichtlich überspringe ich das. Ich glaube, die Idee ist soweit klar. Das heißt, es geht um eine dynamische Spezifizierung der Handlung genau. Und das ist auch eine Eigenschaft, die man bei Experten ganz oft sieht. Der Experte beginnt schon, weiß noch nicht genau, wo er hin will, aber hat das Vertrauen zu sich selber unterwegs, genug relevante Informationen zu sammeln, um weiter tun zu können und die Entscheidung zu treffen. Und im Felsenkreis zum Beispiel ist das in der Diagnostikphase ganz zentral, zum Beispiel mal anzutesten, welche freien Kraftrichtungen gibt es und dann zu entscheiden, welcher Bahn folge ich oder wo ist eine Blockade zum Beispiel. Man nennt das oft Solution Probing, also Probehandeln. Und es hat was damit zu tun, dass man sozusagen kleine Mikrohandlungen, die dem Datengewinn dienen, schon einbettet in das, was man tut. Ja, sie können natürlich auch vorausgehen, aber oft sind sie wirklich eingebettet. Während man schon was tut, spürt man weiter und wird klarer über das, was man spürt. Und all das bringt uns jetzt zu einem Bereich, der bei Expertiseforschung ganz, ganz wichtig ist, nämlich die sensorische Kompetenz von Experten. Ja. Experten haben hochgradig differenziertes Spürvermögen in allen Sinnesmodalitäten und sie haben das, was man Educated Attention nennt. Also, brauche ich nicht übersetzen, glaube ich, die schlagartig das erfassen kann, was zählt für die Disziplin. Zum Beispiel durch explorierendes Schauen oder auch durch dynamisches Angreifen. Und ein sehr gutes Beispiel hier wiederum aus Feldenkrais ist, wie man visuell den Klientenkörper abscannt und wie man Verzerrungen im Körperbild sehr schnell diagnostizieren kann. Das heißt, sie haben eine ganz bestimmte Scan-Prozedur, die sie anlegen und sehen in 2 Sekunden, okay, da ist der Hund, also nicht ganz, aber da ist was, wo ich mich beschäftigen müsste oder werde. Natürlich geht es dann weiter, nicht? Das ist ja der Prozess. Und ganz oft ist es so, dass es wirklich einen disziplinspezifischen Aufmerksamkeitsfokus gibt, ja, der nicht mit dem Natürlichen zusammenpasst. Also wenn ich zum Beispiel nochmal diesen Tango-Schritt hernehme, ja, dann werden Sie sicherlich auf mein freies Bein hier schauen, weil da ist die Action sozusagen, da passiert was. Ja. Das ist aber viel weniger, für einen Tango-Tänzer selber ist das viel weniger interessant, was hier passiert. Diese kleine Bewegung, die zu verstehen, was die macht mit dieser Labilität, ja, sieht man nicht als Laie oder schaut man nicht hin. Aber das ist das eigentlich Schwierige, diese kontrollierte Labilität zu erzeugen und auch zu verstehen, wozu sie dient. Ja. Das heißt, effizientes Beobachten heißt, man kann es effizient steuern, was passiert. Und man hat bestimmte Zonen, die in der Aufmerksamkeit sozusagen hervorgehoben werden, wenn man als Tango-Tänzer sieht oder spürt oder so. Und das kann man wiederum auf alle Professionen, glaube ich, ganz gut übertragen, dieses auch Sehen als Arzt oder Spüren als Arzt. Wie auch immer. Ja, und was uns sehr interessiert, sind bestimmte kleine gute Tricks und Best Practices, die Leute haben. Zum Beispiel kurz was antriggern, dass sie ein Feedback kriegen, das sie nutzen können, ist eine wichtige Fertigkeit. Ich gehe jetzt nicht alle durch, aber ich nehme ein paar. Zum Beispiel unterwegs reparieren ist eine ganz wichtige Fertigkeit, zu sehen, es kommt was ein bisschen aus dem Fluss und ich steuere gegen. Unterwegs umlenken, wenn der Fehler zu groß wird, ist eine bessere Option zu erkennen und zu der hinzusteuern. Passiert überall. Experten sind auch sehr, sehr gut im das System so zu strukturieren, dass es gute Zufälle hervorbringt. Also wenn die Rahmensetzungen in einem System passen, dann ist es oft so, dass einfach gute Magie passiert sozusagen und man weiß nicht genau warum, aber das ist auch eine Fertigkeit, die wir untersuchen. Und es ist natürlich so, dass man auch das System aktiv moduliert, zum Beispiel eine Gruppe zu entspannen oder einen Partner zu entspannen oder uns alle gemeinsam zu entspannen. Alles diese Formen dienen irgendwie systemisch dem Ganzen. Man weiß nicht genau, wie sie wirken, aber irgendwie wirken sie. So. Eine nächste Form von Fertigkeit ist natürlich auch diese ganz konkreten Handlungen, die man gelernt hat, diese Routinen einzubauen in das, was man tut. Ja. Ist nicht trivial. Hier haben wir ein paar Handlungskonzepte aus Tango wiederum, also handlungsorientierte Repräsentationen zu verwenden. Und das ist oft bei Experten sind das sehr konkrete Vorstellungsbilder, die sie haben, also Trajektorien, Zielbilder, kinästhetische innere Bilder, die sehr angereichert sind, die man sehr schön beforschen kann. Hier haben wir wieder Beispiele aus der Körperarbeit, die bei unserem Inventarisierungsbemühen aufgetaucht sind. Das heißt, wir versuchen das auch irgendwie so ein bisschen aufzubereiten in einer Form, was im Inventar einer Disziplin wichtig ist. Und jetzt komme ich in Kombination all dessen zum komplexesten Thema, nämlich der Improvisation. Improvisation ist eine Fertigkeit auf sehr hoher Ebene, die nicht nur perzeptuell ist, sondern genauso hochgradig kognitiv ist. Also es gehört sehr viel dazu, um das innerlich organisierend zu haben, um gut improvisieren zu können. Man muss ganz viel internalisiert haben schon. Das ganze Repertoire muss schon drinnen sein, sozusagen. Ja. Ein Musiker übt 10 Jahre, bis er die ganzen Tonleitern und das alles hat, bis er variieren zunehmend kann und das dann frei wird. Ja. Und trotzdem, wenn das dann passiert ist, ist es ganz oft so, dass man im Moment einfach in Echtzeit schon erkennt, okay, und hier kann ich dieses machen. Ja, da gehört nichts dazu, außer zu erkennen die Konfiguration des Moments. Jetzt nehmen wir wieder ein unvollständiges Tango-Beispiel. Aber es ist wirklich sehr wichtig für Führende im Tango, das zu verstehen. Und zwar die Frage, auf welchem Fuß stehen wir? Ja? Meine Partnerin steht hier auf diesem Fuß, auf dem ich stehe hier. Steht sie auf dem diagonalen Fuß so? Oder steht sie auf dem diagonalen Fuß so? Oder stehen wir beide auf diesem Fuß? Ja? Und diese Unterscheidung spüren zu können in Echtzeit, ist gar nicht so schwer eigentlich, aber hat tiefgreifende Implikationen, nämlich in dem Sinn, wenn ich spüre, sie ist auf dem anderen Fuß und ich mache eine Richtungsbewegung, dann macht sie eine Drehung dadurch. Das ergibt sich einfach zwingend. Ja? Wenn sie auf dem gleichen Fuß steht, ich mache eine Richtungsbewegung, machen wir gemeinsam eine Richtungsbewegung. Ja? Und natürlich ist das jetzt ein vereinfachtes Beispiel. Das heißt, ein Tango-Tänzer muss noch 5 oder 6 oder 7 andere Dimensionen gleichzeitig mitverfolgen, um zu wissen, was geht als nächstes. Ja? Aber ich glaube, die Idee ist schon klar und man kann auch so in diesen Situationen so Mini-Testverfahren, also Energie einspeisen, um zu sehen, reagiert jetzt der andere zirkulär oder reagiert er eher linear zum Beispiel, also mit ganz kleinen dynamischen Berührungen sozusagen. So, das läuft von alleine, ohne Ton aber leider, macht aber nichts. Ich sage Ihnen, worum es geht in diesem Beispiel, das sind die Aikido Kämpfer befragt worden, ob sie hinten oder vorn am Partner vorbeigehen, um eine bestimmte Hebeltechnik auszuführen. Und was er hier aufzeigt, ist der letzte Punkt, wo er sich das noch überlegen kann, ob er nach hinten oder nach vorne ausweicht. Das heißt, es gibt einen bestimmten letztmöglichen Entscheidungspunkt, an dem es klar sein muss, da gehen die beiden Trajektorien auseinander. Und das Zweite, was er erklärte, ist, dass welchen Pfad er wählt, tatsächlich von dem abhängt, was er spürt beim anderen. Also das sind ganz feine Konfigurationsunterschiede, die ihn dann gewisse Optimalitätskriterien erspüren lassen für vorne oder hinten. Und zu guter Letzt, wenn man sich ein bisschen spielen will, kann man sozusagen ein bestimmte Systeme wie Tango, das ist es ein bisschen einfacher, weil die sind beschränkter, kann man sozusagen als Systemmatrix darstellen. Das ist jetzt nur ein ganz Teilsystem von Tango. Ja. Das ist nur das Teilsystem, wo alle gegenüber sind und die Körper nicht zueinander verdreht haben. Dann gibt es diese Optionen und wenn man alles Mögliche darf, dann gibt es noch hunderte andere. Aber man kann das sozusagen so als Zustandsmaschine, wenn man das so betrachten will, machen und das ist auch zur Simulation ganz nützlich. Gut, das heißt, ich habe Ihnen versucht nahezubringen, es gibt unterschiedliche Ebenen und unterschiedliche Typen von Fertigkeiten und Wissen, die notwendig sind. Und die müssen natürlich in Echtzeit verschränkt sein und zusammenspielen, das ist ganz klar. Ich lasse es Sie vielleicht nochmal leise durchlesen, ohne einzuwirken. Und würde mich hiermit für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und mich über Fragen freuen. Danke.